بسم الله الرحمن الرحيم. رب السر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 44 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lobe gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerwahrsten, dem Herzigen, und Friede und Segen sein auf den ewigen Gesandten unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die Geschwister des Islam, wir sind immer noch bei der Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim Vortrag Nummer 44. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام هذه المسألة التي عرضها السائل على مصنف الكتاب. قال: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف رحمه الله بمسألتين. قال: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة نعم، فعندها تستطيع أن تجدد دينك. نعم، فمن عرف القرآن ومن عرف الرحمن جدد دينه. لذلك بدأ المصنف في الإجابة على المسألتين، فبدأنا بالتعريف بالقرآن لأنه السبيل لمعرفة الله عز وجل، فالله تعالى أعلمنا بأسمائه وصفاته وأفعاله على مائدة كتابه، لذلك عرفنا ربنا من خلال آياته ومخلوقاته. الآيات أي الآيات الشرعية، كتاب والسنة، وكذلك الآيات الكونية للمخلوقات ومنها العقل. لذلك من الخطأ أن تقول عرفت الله بعقلي، لا، عرفت الله عز وجل بآياته ومخلوقاته، لأن العقل وحده لا يستطيع. فكم من عقول ضلت وابتعدت، فإذا لا بد من معرفة الله من خلال المنهج، أي الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله معها العقل. فالعقل المتدبر هو الذي يصل من خلال نور الوحيين إلى الله عز وجل. فبدأنا نتكلم عن القرآن والتعريف بالقرآن، ثم بدأنا التعريف بالله رب العالمين، وكان بداية المعرفة أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله. فتكلمنا عن قضية الخلق، خلق السماوات والأراضين، خلق الإنسان، ورأينا أن الله خلق خلقه في أطوار ومراحل، وده بيعلمنا الصبر والحلم وعدم العجلة، وبيعلمنا سنة التدريج في الأمور، أي تأخذ الأمر شيئا فشيئا حتى تصل به إلى الكمال. فعرجنا على قضية التدريج خاصة في مقام الدعوة، فرأينا كيف هيأ الله نبيه للرسالة، تعرفنا على مرحلة سبية الدعوة، وبعد كده الجهر بالدعوة، وبعد كده التعرض للإذاء والابتلاءات والهجرة إلى المدينة، وبعد كده إقامة الدولة وبيان ركائز إقامة الدولة. وفرغنا من الحديث عن سنة التدريج، ثم انتقلنا إلى قضية الخالقية مرة ثانية. حضرتك مخلوق والخالق هو الله، ما دام الأمر كذلك فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله، وده اللي بيناه في درسنا الماضي في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. نعم.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch, wie wir erwähnt haben, bei dieser Vortragsreihe, in dem der Autor erwähnt, dass ihm eine wichtige Frage gestellt worden ist, indem jemand zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, wie erneuere ich bzw. wie erfrische ich meine Religion. So hat er ihm darauf geantwortet, indem er ihm gesagt hat, damit du eine Antwort auf diese Frage bekommst, musst du deiner Nefs zwei wichtige Fragen stellen. Erstens, ja Nefs, kennst du den Koran? Und ja Nefs, kennst du Allah? Wir haben erwähnt, dass die Kenntnis über den Koran von enormer Wichtigkeit ist, damit man Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. Denn Allah azza wa jall hat uns Zeilen gegeben, die ihn als anbetungswürdige Gottheit darstellen, und Zeilen gegeben, die uns zeigen. Und wie wir erwähnt haben, diese Zeichen unterteilen sich in zwei. Einmal die Zeichen, beziehungsweise das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran überbracht hat, und einmal das, was man in seiner näheren Umgebung, in seiner Umwelt wahrnehmen kann. Deswegen haben wir gesagt, es ist falsch, wenn wir sagen, oder die Aussage, die weit verbreitete Aussage, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Allah azza wa jall hat den Menschen gewisse Wegweiser gegeben, um ihn zu erkennen. Unter anderem gehört dazu der Verstand. Wenn aber der Verstand nicht eingesetzt wird, beziehungsweise wenn der Verstand nicht so eingesetzt wird, damit er konform ist mit dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann bringt einen der Verstand oftmals zu Glaubensangelegenheiten, welche überhaupt nichts mit dem der Islamischen zu tun haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur sagen, ich habe Allah mit dem Verstand erkannt, sondern ich habe meinen Verstand eingesetzt, um Allah zu erkennen durch den Koran, durch die Kenntnis über den Koran. Und wenn du dann die Kenntnis erlangt hast über Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird dir ebenfalls bewusst, wenn es jemanden gibt, beziehungsweise wenn es einen Schöpfer gibt, dann muss es auch ein Geschöpf geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran uns erklärt, wie er die Menschen erschaffen hat, unter anderem wie er Adam alayhi salam erschaffen hat, aber auch wie er die restlichen Menschen erschaffen hat. Und dann haben wir uns eine wichtige Frage gestellt, indem wir gesagt haben, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in verschiedenen Etappen erschaffen, obwohl er eigentlich derjenige ist, der in der Lage ist, zu einer Sache zu sagen, sei und sie wird. Und wir haben daraus entnommen, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala damit eine gewisse Sache, eine gewisse Methodologie beibringen möchte, und zwar, dass man Stück für Stück an eine Sache herangehen sollte. Und genauso in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sehen, dass Allah azza wa jall, dass er seinen Propheten vorbereitet hat, bevor er überhaupt die erste Offenbarung bekommen hat. Und nachdem er die erste Offenbarung bekommen hat, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Leitfaden gegeben hat, um zu Allah azza wa jall aufzurufen, indem die Da'wah im Verborgenen begonnen hat, ja, und dann die Da'wah offenkundig zu den Nahestehenden, zu den Angehörigen, zu den Weiteren, dann die Da'wah komplett offenkundig zu jedem sprechen, dass es nur eine einzige anbetungswürdige Gottheit gibt und dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist. Danach kam die Hijra, danach sind sie in Medina angekommen und dort haben sie, wir haben erwähnt, die Moschee erbaut, die Brüderlichkeit gestärkt damit. Ja, man hat ebenfalls ein Heer bzw. eine Armee, eine Allianz sozusagen gebildet, die zur Verteidigung und so weiter dient. Dann sind wir wieder zurückgekommen, liebe Geschwister, nachdem wir die Erkenntnis bekommen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in Etappen erschaffen hat, damit er uns diese Methode bzw. diese Methodologie beibringen möchte, sind wir wieder dahin zurückgekommen und haben nochmal explizit über die Erschaffung gesprochen. Über den Grund der Erschaffung, indem wir den Vers erwähnt haben, indem Allah azza wa jalla sagt, und ich habe, Vorsicht der Becher, indem er gesagt hat, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und inshallah werden wir da weitermachen, wo wir beim letzten Vortrag aufgehört haben. Ja.
ما زلنا مع قضية الخلق، وهي حجة الله عز وجل على مخلوقاته في وجوب عبادته. فالذي خلقنا هو الله، والذي أحيانا هو الله، والذي يميتنا هو الله رب العالمين. فكيف يغفل الإنسان عن قضية الخلق؟ وهي من أعظم المنن وأعظم النعم. فهو الذي أحيا وهو الذي يميت، وكفى بهذه حجة على الخلق لتحقيق العبودية. ولذلك قال عز من قائل في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، قادر جل جلاله. فبيذكرك بقضية خلقك وبقضية إماتتك. الذي خلقك هو الذي يميتك جل جلاله. ولذلك القرآن الكريم أنكر على المشركين أشد النكير في سورة الروم في الآية 40. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. إقامة حجة. الجماعة اللي بيقدسون العلم اليوم وسلكوا مسلك الإلحاد واللادينية بحجة إن الدين بيأخر، لازم نترك الدين وقيود الدين عشان نتقدم، فقدسوا العلم وعبدوا العلم من دون الله رب العالمين. نقول لهم: هل العلم يخلق؟ هل العلم يميت؟ إن كان يخلق ويميت فاعبدوا. ولذلك يقول: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ أي قضية الخلق والإماتة. سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه جل جلاله عن هذا الشرك وعن هذا الضلال الذي وقع فيه كثيرون ممن خلقهم الله عز وجل. فدي قضية فيها قيام الحجة. فالإنسان لابد أن يتدبر. اوعى تغفل عن قضية الخلق. الذي خلقك هو الله، أحياك بعد موت ورزقك ومن عليك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. سبحان الله، نعمة الحركة، نعمة البيان، نعمة الإبصار، نعمة السمع، هذه نعم يعجز الإنسان عن إحصاء نعمة منها. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة لا تستطيع إحصائها. رضي الله عن أمنا عائشة عندما جاءها السائل يطرق بابها ولا يوجد في بيتها إلا حبة عنب، حبة واحدة، فقالت للجارية: قدميها للسائل. وكأن الجارية تعجبت، يعني هتعمل له حبة العنب؟ بيتنا ما فيهوش طعام، ما فيش، في حبة عنب بقية، حبة. قالت: قدميها للسائل. قالت: يا أمنا، وماذا تصنع له الحبة؟ قالت: ويا حكيم، ألا تدرين كم من ذرة فيها تسبح الله رب العالمين؟ شو الحبة دي فيها كم ذرة بتسبح ربنا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. النعم لا تعد يا أخوة، لا تحصى. حضرتك إن جلست تفكر فقط في نعمة واحدة من نعم الله عليك كنعمة البصر، كيف تبصر الأشياء؟ تعجز عن إحصاء هذه النعمة. ولذلك في الأثر يأتي العابد يوم القيامة من بني إسرائيل وقد عبد الله 70 سنة. عبد ربنا كم سنة؟ 70 سنة، لأن أعمارهم كانت أطول من أعمارنا. 70 سنة لعبادة فقط، يعني ممكن يكون عمر 200 سنة حاجة يعني، فعبادته 70 سنة متصلة يعني. حضرتك بقى أعمارنا احنا بين 60 و70، يعني لن نصل لهذا الحد من العبادة. فيأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي برحمتي. فيقول: بل بعملي يا رب، عبدتك 70 سنة. الله أكبر، 70 سنة. طيب، يقول الله عز وجل: ملائكتي قيسوا بين عبادة 70 سنة وبين نعمي على عبدي، فإن رجحت عبادته 70 سنة يدخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي عليه يدخل النار. الآن أنعمنا عليك بنعم صح، وإنت بتقول عبدناك 70 سنة. طيب، نقارن بين العبادة 70 سنة وبين النعم اللي أنعمنا بها عليك. اللي يكون أفضل هتكون من أهله، فإذا كان عبادتك هي الأفضل تدخل الجنة بعملك ده بالعبادة 70 سنة. إن كانت النعم هي الأعظم والأجل ادخل النار بقى، أنت ما وفيتش شكر النعمة. ولا تضع نعمي كلها، ولكن نعمة واحدة هي نعمة البصر، فتوضع عبادة 70 سنة في كفة ونعمة البصر في كفة، فطاشت نعمة البصر أي ثقلت. قيل: إذن تدخل النار؟ قال: لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. وده تأويل: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. نعمة، نعمة البصر، هل أدينا شكرها؟ هو ده السؤال. كيف تنقض الصور؟ كيف تنظر للأشياء؟ اللي فاقد للبصر لا يعرف الليل من النهار ولا الضوء من الظلام. حضرتك بتميز، تعرف القريب من البعيد، العدو من الحبيب. نعمة عظيمة قوي محتاجة منك لشكر. من عليك بهذه النعمة؟ الخالق. إذن يعبد وحده. فعجيب من له بصر يبصر ويعبد غير من خلق. سبحان الله، يسجد لبقر، واللي بيسجد لبشر، واللي بيعبد العلم ويقدسه يقول لك: لا أنا ملحد. العلم وصله كده أنه بقى ملحد. يعني ملحد يعني ينكر وجود الله، مفيش إله. يقول لك: الكون ده مادة، مفيش إله. تخيل، من اللي خلقه؟ الله. من اللي أحياه؟ الله. من اللي بيميته؟ الله عز وجل. العلم يقدر يستطيع فعل هذا؟ شوف القرآن يرد، يقول: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وتزينت وظن أهلها، أهل العلم هم علم الدنيا، وظن أهلها أنهم قادرون عليه. يقول لك: خلاص إحنا بالعلم سيطرنا على كل شيء، صح؟ خلاص هم سيطروا بكل العلم، خلاص بالعلم. تقف قدام الباب يفتح لوحده، تدخل يقفل لوحده، سيطرة بالعلم. نوجه بزراير بس كده صواريخ نووية وكنابل وندمر بلاد بالعلم. بالعلم بننتقل من قارة لقارة في سويعات. بالعلم وصلنا للفضاء. قال لك كده، ما هو صاحبنا اللي دخل على العالم بيدرس صحيح البخاري للطلبة، فقال له: عم الشيخ، الناس طلعوا القمر وانت بتدرس صحيح البخاري، كلمنا عن الوضوء والطهارة ده الناس طلعوا فين؟ القمر. قال له: وما الذي حدث؟ مخلوق صعد إلى مخلوق ونحن نصلكم بالخالق. حضرتك بقى لا صعدت للقمر ولا تعلمت البخاري. تفهم؟ مصيبة كبيرة جدا آدي الفهم السقيم. اللي بيدرس حديث صحيح البخاري أو درس القرآن أو درس السنة بيوصل الخلق لمين؟ للخالق. أيهما أفضل، إنك تطلع القمر ولا توصل لمن خلق القمر؟ إيه رأيك؟ تطلع القمر بسفينة فضاء وتأكل كبسولات ولا توصل لمن خلق القمر؟ توصل لمن خلق القمر. ولذلك سأل بعضهم أحد الأئمة كم المسافة من الأرض إلى السماء؟ نوصل للسماء في قد إيه؟ قال دعوة مستجابة، هي دي المسافة. مش محتاج مكوك فضائي وتركب سنين، أقول لك مسيرة 500 سنة، لا، هي دعوة مستجابة. يا رب، وصلت العملية خلاص، مش محتاجة بقى الفزلكة وال... لما قالوا للحكيم بيسألوا كده، أيها الحكيم أرأيت من يطير في السماء ويصل للقمر؟ قال ليس هذا بشيء، الذباب والبعوض يطير. مش محتاجة أقول لك أعمل لما تكون فضائي وطلع عمل إيه؟ الذباب مش محتاجة، ذب من خلق مين؟ من خلق الله. البعوض الناموسة بتطير ولا لا؟ والذباب بتطير ولا لا؟ طيب ليس بشيء. قال يا أيها الحكيم أرأيت من يمشي على الماء؟ قال ليس بشيء. إزاي؟ قال لوح الخشب يطفو على الماء. قالوا فما الآية إذن؟ قال الآية أن تصبر على إذاء الناس ومعاملة الناس حتى تصل لخالق الناس. هي دي المعجزة، إنك تكون إنسان. المعجزة إن أنت تكون إنسان. يعني إنسان يعني تعفو عمن ظلم وتصل من قطع وتعطي من حرم، تتحمل السوء من الناس وتصبر وترد بالإحسان. هي دي الآية. الآية أن تكون مسلما بس، دي المعجزة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هي دي المعجزة. كيف يسلم الناس من شرك؟ كيف تصبر على أذى الناس؟ كيف تأخذ بيد الناس إلى الخالق جل جلاله؟ هي دي المعجزة. كيف تصل إلى ربك؟ هي دي الآية والمعجزة. إذن الذي خلق هو الله، والذي يميت هو الله، والذي أنعم هو الله، فمن يستحق العبادة إلا الله؟ لا أحد.
So haben wir erwähnt, liebe Geschwister, bezüglich der Erschaffung des Menschen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat und Allah azza wa jal den Menschen auferlegt hat, dass er ihm dient, indem er gesagt hat, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und die Erschaffung, liebe Geschwister, die Erschaffung des Geschöpfs ist Beweis genug für Allah subhanahu wa ta'ala und dem Gebot, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Allah azza wa jal sagt in Surah Al-Qiyamah, das ist Surah Nummer 75, beginnend ab dem Vers 36 bis anschließend 40, sagt Allah azza wa jal, meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Ist er nicht ein Tropfen von Samenflüssigkeit, die ausgespritzt wird, hierauf ein Anhängsel gewesen, da hat er erschaffen und zurechtgeformt und dann daraus beide Teile des Paares gemacht, das Männliche und das Weibliche, hat dieser nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen? Ich wiederhole nochmal diese Verse, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Ist er nicht ein Tropfen von Samenflüssigkeit, die ausgespritzt wird, hierauf ein Anhängsel gewesen, da hat er erschaffen und zurechtgeformt und dann daraus beide Teile des Paares gemacht, das Männliche und das Weibliche, hat dieser nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen. Und weiterhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ar-Rum, Vers Nummer 40, sagt Allah azza wa jal in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, Allah ist es, der euch erschaffen und dann versorgt hat, Hierauf lässt er euch sterben, hierauf macht er euch wieder lebendig. Gibt es unter euren Teilhabern einen, der irgendetwas von all dem tut? Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Diese Verse, liebe Geschwister, sind bei Allah, also sind gefährliche und sind gewaltige Verse, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns aufzeigt, wie es mit dem Geschöpf auf sich hat, dass Allah so sagt. Und manchmal, liebe Geschwister, unsere Herzen sind mittlerweile so hart geworden, dass wir solche Verse hören, aber die Verse, die haben wenig Auswirkung. Wenn du hörst, dass Allah der Erschaffer allen Seins, der Lenker und Herrscher aller Dinge, dass Allah sagt, Allah ist es, der euch erschaffen und dann versorgt hat. Hierauf lässt er euch sterben, hierauf macht er euch wieder lebendig. Gibt es unter euren Teilhabern einen, gibt es unter denjenigen, die ihr neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, gibt es jemanden, der von all dem irgendwas machen kann? Gibt es unter euren Teilhabern einen, der irgendetwas von all dem tut? Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Diese Verse, liebe Geschwister, in diesen Versen verdeutlicht Allah subhanahu wa ta'ala nochmal die Erschaffung und dass er den Menschen erschaffen hat und dass er den Menschen sterben lässt und dass er den Menschen wieder auferstehen lässt. Und unter all den Teilhabern, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden, ganz egal was es ist, gibt es niemanden, der auch nur annähernd in der Lage ist, sowas zu tun. Und gleichzeitig derjenige, liebe Geschwister, der erschaffen hat und zurechtgeformt hat und versorgt hat und sterben lässt und wieder auferstehen lässt, das ist derselbe, der uns im Koran sagt, über die Gaben, die er uns gegeben hat. Und wenn ihr Allahs Gaben aufzählen würdet, so würdet ihr sie nicht, in Klammern, vollständig erfassen. Und wenn ihr die Gaben Allahs aufzählen würdet, dann würdet ihr sie nicht vollständig erfassen. Und das ist das, was wir in unserem alltäglichen Leben auch sehen. Aber erfolgreich ist derjenige, der ebenfalls darüber nachdenkt, anstatt es nur zu sehen. Dass wenn man sieht, wie Allah Azzawajal den Menschen bestimmte Gaben gegeben hat, wie überliefert wird in den Erzählungen von Bani Israel, dass ein Mann, nachdem er verstorben ist und Allah subhanahu wa ta'ala 70 Jahre lang angebetet hat, eine Person, welche Allah Azzawajal 70 Jahre angebetet hat, wie der Sheikh erwähnt, das ist nicht seine Lebenszeit, sondern das ist die Zeit, in der er einzig, nur damit beschäftigt war, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Und derjenige wird am jüngsten Tag zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen und Allah azzawajal wird seinen Engeln sagen, nimmt meinen Diener ins Paradies aufgrund meiner Barmherzigkeit. Dann wird dieser Diener sagen, oh Allah, ich habe dich 70 Jahre lang angebetet. Ich will ins Paradies aufgrund meiner Taten, die ich vollzogen habe. Ich will aufgrund meiner Taten, die ich vollzogen habe. Ich will mir sozusagen das Paradies verdient haben. Ich will mit den 70 Jahren, die ich Allah azzawajal angebetet habe, ich will aufgrund dieser 70 Jahre, will ich ins Paradies. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, nimmt mein Diener ins Paradies aufgrund meiner Barmherzigkeit. Und dann geht es so, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir stellen die 70 Jahre Dienerschaft, die mein Diener vollbracht hat, gegenüber dem, was ich meinem Diener an Gaben gegeben habe. Wenn seine 70 Jahre meine Gaben überwiegen, dann geht mein Diener ins Paradies ein aufgrund seiner Taten. Und wenn sie nicht überwiegen, dann geht er ins Höllenfeuer ein. Und da hat Allah also gesagt, und nimmt nur die Gabe des Sehens. Und die Gabe des Sehens, liebe Geschwister, hat die Taten der 70 Jahre überwogen. Und dann ist er einsichtig geworden und hat gesagt, nein, oh Allah, ich gehe ins Paradies aufgrund deiner Barmherzigkeit. Und das sind Dinge, liebe Geschwister, die wir nicht immer vor Augen haben. Ja, das sind Dinge, dass wir uns bewusst werden, was Allah subhanahu wa ta'ala, manchmal tut es gut, wenn man irgendwo unterwegs ist und dann sieht man, wie eine Person mit Blindenstock unterwegs ist. Und dann wird die eigentlich, es ist wie so ein Weckruf, dann wirst du denken, subhanallah, was wäre das jetzt für ein Leben? Ich müsste mich überall mit diesem Blindenstock überall hingeben und müsste achten und müsste machen und tun und lassen. Subhanallah, da wird einem bewusst, wie gewaltig die Gabe ist, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Aber auch abgesehen von den Gaben, liebe Geschwister, dass man weiß, wen man anbetet. Weil manche Leute, die sind, sie denken, dass sie so weit entwickelt sind, dass sie das Wissen haben. Dass man sagt, der Fortschritt, die wir in der heutigen Zeit in unserer Generation, in diesem Zeitalter haben, das ist alles, woran wir uns richten. Nur der Fortschritt. Guck mal, wie weit wir gekommen sind und was wir machen. Und wir setzen das Wissen, man setzt das Wissen über vieles anderes. Ja, guck mal, wie weit eigentlich heute die Wissenschaft ist und die Technologie und wie weit man kommt und so weiter und so fort. Und man setzt das über die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wird erzählt, dass eine Person eines Tages in die Moschee gekommen ist, in eine Wissensrunde gekommen ist und gesehen hat, wie der Sheikh das Buch von Sahih al-Bukhari erläutert hat und hat ihm gesagt, ihr Sheikh, ihr sitzt hier, und das hört man heutzutage nicht selten, ihr Sheikh, ihr sitzt hier, ihr redet über al-Bukhari, wie man Wudu nimmt, wie man das macht, wie man das macht, wie man jenes macht, und die anderen, die sind euch um Zeiten voraus, die haben, die sind so weit im Fortschritt, dass sie auf den Mond fliegen können und wieder zurück. Und ihr sitzt hier und ihr lehrt den Bukhari. Da hat er ihm gesagt, was ist daran Bemerkenswertes? Ein Geschöpf fliegt zu einem anderen Geschöpf. Und wir erläutern hier etwas, was das Geschöpf zum Schöpfer bringt. Da hat er ihm gesagt, aber armselig ist deine Situation. Du bist weder mit ihnen auf den Mond geflogen, noch hast du mit uns al-Bukhari erläutert. Und das sind meistens diejenigen, die am Nörgeln sind und am Machen. Ja, und die Technologie, du hast nichts von der Technologie gemacht. Ja, die sind vielleicht auf den Mond geflogen, davon hast du gar nichts. Aber noch nicht mal weißt du, wie du deine Gebetswaschung zu nehmen hast. Deswegen sehen wir, liebe Geschwister, wie die Menschen solche Sachen eingeschätzt haben. Eine weise Person wurde mal gefragt, wie ist die Entfernung zwischen Himmel und Erde? Wie viele Jahre braucht man, bis man diese Strecke hat? Und dann hat er gesagt, zwischen der Erde und dem Himmel ist eine angenommene Dua von Allah. Ebenfalls wurde ein anderer gefragt und hat ihm gesagt, ja, es ist erstaunenswert, hast du gesehen? Ja, die Flugzeuge, die das Geschöpf zu anderen Zielen bringen. Und hat er gesagt, das ist nichts Bemerkenswertes. Auch eine Fliege, eine Mücke fliegt ebenfalls durch die Gegend. Und hast du gesehen, sie haben Schiffe gemacht, womit man auf den Meeren gehen, umhergehen kann. Hat er gesagt, das ist auch nichts Besonderes. Du kannst dir etwas aus Holz bauen und das wird ebenfalls auf die Meere gehen und es wird nicht untergehen. Und hat ihn gefragt, wenn all das für dich, der Fragende hat, sagt dann zu ihm, wenn all das für dich nichts Besonderes ist, was ist für dich besonders? Und da hat er ihm gesagt, besonders ist es für mich, als Muslim zu leben und geduldig zu sein im Umgang mit den Menschen und die Verwandtschaftsbande zu pflegen und einen guten Umgang mit den Menschen zu haben, bis zu dem Tag, an dem du Allah subhanahu wa ta'ala triffst. Das ist für ihn das Bewundernswerte. Dass du es schaffst, als Muslim zu leben, bis Allah subhanahu wa ta'ala deine Seele nimmt und du bei Allah azza wa jal angekommen wirst. Das ist das Hauptziel, was wir uns in diesem Zeitalter, in diesem Fortschritt, und Fortschritt ist nichts Negatives und Technologie und wie weit das alles gekommen ist, muss man aber trotzdem das Hauptziel vor Augen halten. Das Hauptziel ist es, als Muslim zu leben, das Wohlwollen Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen, bis zu dem Tag, an dem Allah azza wa jal deine Seele nehmen wird.
نعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت الأرض خلاص وصلت لقمة الرقي والنهضة والعمارة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أهل العلم بقى المادي اللي خلاص إحنا بالعلم سيطرنا على كل شيء وقدسوا العلم وابتعدوا به عن الله عز وجل نقول ليس هذا هو العلم العلم هو الذي يقربك إلى الله عز وجل لا الذي يبعدك عن الله العلم اللي يقودك للإلحاد واللادينية العلم اللي يخليك تتمرد على القيم والأخلاق العلم اللي يدعو للإباحية العلم اللي يدعو للتبرج والسفور العلم اللي يدعو للإنفلات من الأخلاق ليس علما والعلم الذي يقودك إلى الله عز وجل فعلمهم قادهم إلى ماذا؟ إلى الكفر والإلحاد خلاص؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليها النتيجة يا رب أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس هيجي لها الخراب والدمار في آخر الزمان كل علومكم دي خلاص كله يهدم بأمر الملك الذي عصيتموه وخالفتموه ولذلك جعل لهم آيات في حياتهم الدنيا عشان يعرفوا عجز العلم الذي قدسوه من دون الله رغم رقيهم وتقدمهم ونهضتهم شوية مية يدمر لهم مدنا سبحان الملك وما يعلم جنود ربك إلا هو مية سيول إعصار، سبحان الله، مدن بأكملها بتتدمر ويهجر أهلها. شوف وما أمر إعصار هرفي ببعيد كاليفورنيا، ولاية كاملة، شوية هواء شوية مية، فين العلم؟ أين علمكم؟ ما يستطيعون، يجي لهم مرض يعجزهم، شوف سنين طوال عشان السرطان، عجز تام. هذا علمكم، فيروس بسيط جدا يقلب كل شيء، فين علمك؟ دول بأسرها بتحتاس وتتلخبط في شوية ما مش عارفين يصرفوه، صح؟ أو لسه حتى في ألمانيا هنا العام الماضي شوية مطر بس عندنا في مدينة زولسباخ، المدينة غرقت، غرقت، صح؟ والناس يخرجوا الأساس بتاع البيت ومش عارف إيه، والكيلر يتدمر وبقى مية وخرب، أين علمكم؟ شوية مية، يلا ورنا العلم بقى. في بلاد المسلمين بلاد بأكملها شوية مية تبقى وحل وطين وحركة تتمنع، وكله انسد، فين العلم؟ ها؟ إعصار، عاصفة، زلزال، فين العلم؟ يقول لك في اليابان العاملين أبراج ضد الزلازل، زلازل العاملين الأبراج على سوسة، يجي لهم زلزال يدمر مدينة بأكمل، فين العلم؟ فين التكنولوجيا؟ فين الطاقة؟ يتمنع بس شوية بترول، يقول لك مش عارف في أثناء الحرب العالمية مش عارف إيه امتنعت وسائل الطاقة دي، قالوا لنا الناس حكولنا في ألمانيا هنا كان البلد كلها العربيات حديد واقف في الشوارع ما فيش حركة خلاص، كله شكرا كله يتعطل، فين العلم؟ وقيس على ذلك بقى، دي كلها آيات ليعلموا أن الخالق هو الله وأن المعز هو الله وأن الأمر بيد الله فلا يعبد إلا الله. فالعلم الذي لا يقودك لله ليس بعلم بل هو الجهل المركب. العلم حقا ما قادك إلى ربك وأوصلك بخالقك، هذا هو العلم الذي يثمر الخير كله. نعم.
Weiter sagt Allah عز وجل in Surat Yunus in Vers Nummer 24 in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt Allah عز وجل. Der Vers beginnt damit, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das Gleichnis des diesseitigen Lebens ist nur wie Wasser, das wir vom Himmel hinabsenden, worauf das Gewächs der Erde, von denen die Menschen und das Vieh verzehren, sich damit vermischt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist der Passus, über den wir reden, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bis dann, wenn die Erde ihren Prunk angenommen hat und sich geschmückt hat und ihre Bewohner meinen, dass sie Macht über sie hätten, kommt unser Befehl über sie, yani über die Erde, bei Nacht oder bei Tag, und dann lassen wir sie abgemäht sein, als ob sie am Tag zuvor nicht in Blüte gestanden hätte, so legen wir die Zeichen ausführlich dar für die Leute, die nachdenken. Und das ist der Vers, wie der Sheikh erwähnt, ganz egal, wie weit der Fortschritt ist, ja, wenn wir uns beispielsweise jetzt irgendwelche Städte annehmen, die sehr, sehr weit im Fortschritt sind. Ja, beispielsweise, dass man sagt, in der Stadt XY haben die jetzt Hochhäuser gebaut, welche standfest sind gegen jegliche Art von Erdbeben. Oder wenn wir uns aber auch anschauen, wie manche Städte ja hier aufgebaut sind, wie sie aussehen, wie sie geschmückt sind. Ja, wenn man sich beispielsweise Las Vegas vor Augen hält oder ähnliches, wie das Auge geblendet wird von dem Aufbau und was es da alles gibt und so weiter und so fort. Aber man sollte sich immer sicher sein, ganz egal wie weit sie ist, die Technologie oder ähnliches, wenn der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala über sie kommt, dann wird niemand in der Lage sein, diesen Befehl aufzuhalten. Und das sehen wir sehr oft, ja, weil, wenn man sich zurückerinnert, in Jahren, in denen es vielleicht Überschwemmungen gegeben hat, Erdbeben gegeben hat, das gegeben hat, jenes, jegliche Art von Naturkatastrophen, dass selbst, ganz egal wie weit die Stadt war und ihr Fortschritt und ihr Aufbau und ihre Blüte und ihr Schmuck und ihre Lichter und so weiter und so fort, dass sie nicht in der Lage war, den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala aufzuhalten. Das ist das, was Allah damit meint. Bis dann, wenn die Erde ihren Prunk angenommen hat und sich geschmückt hat und ihre Bewohner meinen, dass sie Macht über sie hätten. Und dann, wie der Sheikh sagt, sind die Leute, die das Wissen, ja, die Technologie, das Wissen, der Fortschritt, das sind die Leute, die damit gemeint sind. Kommt unser Befehl über sie bei Nacht oder bei Tag und dann lassen wir sie abgemäht sein. Und dann erwähnt Allah Azza wa Jal, als ob sie am Tag zuvor nicht in Blüte gestanden hätte. Und damit bestätigt Allah subhanahu wa ta'ala, denn ja, auch wenn sie zum Tag davor yani in Blüte und Schein und so weiter und so fort war, als ob sie am Tag zuvor nicht in Blüte gestanden hätte, so legen wir die Zeichen ausführlich dar für Leute, die nachdenken.
ولذلك يبين ربنا في سورة الإنسان هذه الحقيقة أن قضية الخلق هي المسألة الأساس في تحقيق العبودية، هي المسألة الأساس في قضية الأمر والنهي. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هل أتى على الإنسان؟ هل هنا لا تفيد الاستفهام ولكن تفيد التقرير، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل هنا ليست استفهامية بل تقريرية؟ أقرب لك المعنى شوي. أنا زرت عبد الكريم، أقول له هل زرتك؟ يعني معنى أديني زرتك. أكرمت عبد الكريم، هل أكرمناك؟ يعني أكرم، فهمت حاجة؟ فهل هنا في الصورة هل تقريرية بمعنى أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. العلماء اختلفوا في قضية الحين دي، بعضهم قال الحين مدة 40 سنة وهي الفترة من تسوية آدم في الطين وتركه 40 سنة ثم كان النفخ فيه من الروح. فترة 40 سنة هي الحين، الفترة دي كلها لم يكن شيئا مذكور، شوية طين ومتصور لكن لا يذكر. طيب، وبعضهم قال أن الحين لا حد لأكثره ولا حد لأقله، وأن المقصود بالإنسان جنس الإنسان مش آدم فقط وذرية آدم. حضرتك أيضا جاء عليك وقت لم تكن شيئا مذكورا، عندما كنت نطفة قطرة ماء مهين، لي ماء الرجل، ماء الرجل في النطفة للقذيفة المنوية التي يخرجها الرجل، ومنها بأمر لا يتكون الجنين في رحم الزوجة لي الأم. في النطفة دي أهو ماء مهين لا قيمة له، إن ظهر على ثوبي أستحي أن يراني به الناس، منه خلقني الله. سل نفسك النطفة دي وقطرة كان فين جهاز الإبصار فيها، وكان فين جهاز السمع، وكان فين جهاز النطق والبيان، كان فين القلب الذي ينبض، وفين الكلى التي تنظف البدن من سمومه، وفين المعدة، فين الأمعاء، فين الجهاز العصبي، فين الجهاز الحركي، فين الجهاز التنفسي، فين ده كله، فين العظام واللحم داخل قطرة الماء. إنها طلاقة القدرة يا إخوة، عشان نعرف ربنا عز وجل. يبقى الأساس في الأمر والنهي إنه أن تعلم أنك مخلوق. اللي يعلم أنه مخلوق يثبت العبودية لمن؟ للخالق جل جلاله، يثبت العبودية للخالق جل جلاله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة. الله أكبر، هكذا إن للعظمة، فالعظيم هو الله. خلقنا الإنسان من نطفة قطرة ماء مهين، أمشاج فيها أخلاط مختلطة، نبت ليه، ادي الامتحان والاختبار بقى، قضيه الامر والنهي، قضيه العبوديه. فجعلناه سميعا بصيرا، أعطيناك آلات التحصيل سمع وبصر وفؤاد عشان تدرك وتصل لربك. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بينا لك السبيل عن طريق الكتب السماوية، عن طريق الأنبياء والرسل، عن طريق العلماء والدعاء وطلاب العلم من بعد الأنبياء والرسل، بينا لك وبلغناك. وبعد البيان بينقسم الناس إما إلى شاكر وإما إلى كفور. استجاب واستقام على المنهج ده الشاكر، كفر وأعرض فده الكفور والعياذ بالله رب العالمين. طب النتيجة إيه؟ إن اعتدنا للكافرين اللي هو جاحد ده وقال لك ما فيش رب، وقال لك الكون جاء صدفة ومن خلق الطبيعة، ها؟ قال الكلام ده كله، وقال ما فيش لعذاب قبر ولا في نار والكلام ده كله، وطعن في القرآن وهدم السنة وطعن في القيم والأخلاق. تعالى 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 تعالى، إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. طيب الجماعة اللي استقاموا ونفذوا الأمر واجتنبوا النهي، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله أكبر. الله بيّن لإقامة الحجج وقطع المعاذير. لماذا؟ حتى لا يأتي الإنسان يوم العرض على خالق السماء والأرض ويقدم عذرا. ما في عذر، أنزلنا الكتب، أرسلنا الرسل، وجاء العلماء وطلاب العلم والدعاء. الكون نفسه يذكرك، نفسك تذكرك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خلاص أقيمت الحجة واتضحت المحجة، قطعت جميع المعاذير، وده دوري ودورك في بيان الحق للناس. فوظيفتي البلاغ، وليست ان انا اقنعك. يجي لك مش مقتنع، ده شغلك انت، مش وظيفتي انا. انا وظيفتي ابين لك. قال الله، قال رسوله، الدنيا دار ممر، الاخرة دار مقر، الدنيا امد، الاخرة ابد، فيه جنة وفيه نار، فيه قبر، فيه عذاب وفيه نعيم. بتنكر، انكر، ده شأنك انت بقى. تقول للكيالي بيقول ومش الكيالي، خليه يقول. مين الكيالي؟ لا أدري مين الكيالي هذا. هل من علماء الشريعة؟ أبدا. لا علاقة له بشرع الله، ولا علاقة له بالقرآن، ولا فهم القرآن، إنما أراد هدم القرآن والسنة بعقله المأفون الذي تربى على موائد الغرب، فجاء الهدم الإسلام. اسمع له واقتنع بكلامه، واترك كلام ربك، واترك هدي نبيك. ونقول لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لمن جاء منكرا البعث، ومسك عظام كده رمة بليت وراح فركها كده في ايديه ونفخها في وجه رسول الله، وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه بعد أن رمت وبليت كيالي آخر في عهد النبي؟ ها؟ اللي بينكر عذاب القبر وبينكر وبينكر وبيهدم. فماذا قال له النبي؟ قال نعم، سوف يميتك الله، ثم يبعثك الله، ثم يدخلك النار. بينكر عذاب القبر، نقول له نعم انكر، هتموت وهتدخل القبر وهيجي لك الملكان منكر ونكير ويسألانك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وسوف ترى نعيم القبر أو عذابه وفق عملك. ده منهجنا. أنا مش دوري أن أنا أقنعك ولا أقول لك ده غلط، لا، أنا أقول لك قال الله قال رسوله، أدي الصواب وأدي الخطأ، أدي الحق وأدي الباطل، أنت تقبل أنت ترفض، هذه مسؤوليتك أنت. فكل إنسان مسؤول عن اختياراته ومسؤول عن أعماله في الدنيا، لأنها دار ممر. واضح؟ فأنزل الله تعالى آيات يرد على هذا المعاند الذي ينكر البعث في خاتمة سورة ياسين. أولم يرى الإنسان أن خلقناه، في قضية الخلق من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هتموت وهتدخل القبر، وعندها تعلم حقيقة ما ذكره القرآن وما ذكره النبي العدنان. يا سبحان الله، النبي كان يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ده القرآن الكريم قال عن فرعون وقومه من المعاندين: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فين يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ في القبر، في قبورهم. البحر قبرا لهم، نعم، في قبورهم معذبون في الصباح وفي المساء، يعرضون على النار وحرها وشدتها، وهذا عذاب القبر. وبعدين القرآن فصل عشان يفهم الأغبياء أمثال هؤلاء، قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سبحان الله. وقال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: العذاب الأدنى عذاب الدنيا وعذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. بالله عليكم، أخذ بقول عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله الصحابي الجليل اللي تربى على إيد النبي وفهم عن النبي وفهم عن الله، ولا أخذ بعلي الكيالي؟ هو ده السؤال لازم تسأله لنفسك: أخذ عن النبي ولا أخذ عن عدنان إبراهيم؟ أخذ عن النبي ولا أخذ عن اسم منصور الكيالي؟ أظن أخذ عن علي منصور الكيالي ولا أخذ عن النبي ولا أخذ عن الله؟ ده كتاب وسنة يا إخوة، بمنهج واضح بين. خلي من ينكر ينكر، ومن يهدم يهدم، فإن الله عليم، وإن الله قدير، وإن الله بصير. فالمنهج واضح، ودورنا البلاغ والبيان، لكن ليس من دورنا أن نقنع الناس بما ندين به لربنا عز وجل، لكن نحرص على ذلك. ومن اختار فليتحمل عاقبة الاختيار. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل.
In Surah Al-Insan, der Mensch, das ist Surah Nummer 76, in dem Allah Azza wa Jalla in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt: Im Namen Allahs, beginnt ab Vers Nummer 1, im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen einen Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen, und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet. Gewiss, die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt den Vers damit, indem er sagt: Ist nicht über den Menschen eine Spanne der Zeit gekommen. Ist nicht über den Menschen eine Spanne der Zeit gekommen. Diese, auch wenn es wie eine Frage rüberkommt, aber damit ist keine Frage gemeint, ja, sondern eine Bekräftigung, dass diese Sache wahrlich eine eingetroffene Sache ist. Ja, das ist beispielsweise wie, wenn wir gemeinsam essen gehen, ja, und ihr sagt dir, diesen großen Dönerteller werde ich auf jeden Fall fertig essen. Und dann habe ich ihn fertig gegessen. Und dann sage ich zu dir: Habe ich dir nicht gesagt, ich werde ihn fertig essen? Ja, man könnte meinen, ich habe Hunger, ne? Also ist es keine Frage. Ich frage dich ja nicht in dem Moment. Du bist ja in dem Moment nicht gefragt, dass du sagst: ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn gegessen, vielleicht hast du ihn nicht gegessen. Sondern damit bekräfte ich das. Ja? Oder wie der Chef das Beispiel gegeben hat: Wenn du beispielsweise, du lädst mich ein zu dir nach Hause und ich komme zu dir, ich komme der Einladung nach und ich sage dir: Siehst du, bin ich nicht zu dir gekommen? Ja, also damit ist keine Frage gemeint, sondern eine Bekräftigung. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes war. Dieses Nichts, diese Spanne der Zeit, die Gelehrten haben da verschiedene Auffassungen. Manche Gelehrten sagen, dass mit dieser Spanne der Zeit, in der er nichts Nennenswertes war, das war die Zeit, als Adam a.s. geformt worden ist und 40 Jahre sozusagen gedauert hat. Das ist die endlose Zeit, diese Spanne, in der nichts gewesen ist. Andere Gelehrte sagen, nee, damit ist nicht nur die Erschaffung Adams a.s. gemeint, sondern die Erschaffung generell des Menschen. Ja, bevor er etwas ist, ist er nur ein Samentropfen, nichts Nennenswertes. Und das ist die gesamte Zeitspanne, in der er nichts gewesen ist. Und so fährt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, indem er sagt, wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen ein Gemisch erschaffen. Und das ist das, liebe Geschwister, jeder von uns wurde aus einem Samentropfen erschaffen. Ein Samentropfen, der in der Gebärmutter der Frau seinen Platz findet, und ein Samentropfen, der weder ein Gehör beinhaltet, noch ein Augenlicht, noch ein Geruchssinn oder sonst irgendwas. Es ist ein Samentropfen. Und der findet, wie wir gesagt haben, in der Gebärmutter seinen Halt, und dann wird der Mensch zurecht geformt. Aus einem Samentropfen. Und ganz egal, wie wir uns im Spiegel sehen oder wie wir aussehen oder wie wir sind oder du warst und ich war, wir waren alle ein Samentropfen. Nichts Nennenswertes. Sagt Allah weiter, wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen ein Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Und das ist, liebe Geschwister, auch ein Beweis gegen uns, dass du dir nicht denkst, ich kann am jüngsten Tag kommen und ich habe eine Ausrede oder nein, Allah Azza wa Jal hat die Sache klar belegt, hat die Sache klar erläutert und hat sie uns so gegeben, damit wir sie verstehen können, dass es keine Ausreden gibt oder ähnliche Aussagen, dass man sagt, mir war das nicht bewusst oder mit, nein, Allah Azza wa Jal hat Wegweiser gegeben, Allah Azza wa Jal hat die Propheten entsandt, hat die Bücher gegeben, hat die Wunder gegeben, hat uns einen Verstand gegeben und hat uns, was ist die fünfte, hat uns die Fitra gegeben. Das sind, wie die Gelehrten sagen, das sind die fünf Wegweiser, die zu Allah subhanahu wa ta'ala führen. Und all diese Dinge, liebe Geschwister, dass man nicht kommt und sagt, ich habe von nichts gewusst. So sagt Allah so viel weiter, wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet, gewiss die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist. Deswegen sollte jeder von uns sich bewusst werden, dass er sterben wird und dass er wieder auferstehen wird. Und dann wird er zur Rechenschaft gezogen. Dass wir nicht an der Wiederauferstehung zweifeln und an der Bestrafung im Grab und ähnliches. Dass wir, da musst du einen gefestigten Glauben daran haben, wie diese Person, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und zermalmte Knochen in der Hand hatte, und sie in das Gesicht des Propheten gepustet hat und hat ihm gesagt, O Muhammad, denkst du etwa, dass dein Herr das wieder beleben wird? Und dann hat er ihm gesagt, du wirst sterben und du wirst ins Grab kommen, du wirst auferstehen und du wirst in die Hölle eingehen. Und dieses Ereignis hat Allah subhanahu wa ta'ala in der Offenbarung festgehalten, und zwar in den letzten Versen von Surat Yasin. Und damit beenden wir auch den Vortrag, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung sagt, ab Vers 78, er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sagt, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen, und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Er, der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, so dass ihr sogleich damit anzünden könnt, hat nicht derjenige, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht, ihresgleichen zu erschaffen? Das ist ebenfalls keine Frage, sondern das ist eine Rhetorik. Es bedeutet nicht, dass man dazu eine Antwortmöglichkeit hat, indem man sagt ja oder nein. Hat nicht derjenige, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht, ihresgleichen zu erschaffen? Ja, doch, und er ist der Allerschaffer und Allwissende. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist dazu nur zu sagen, sei und es ist. So sei Preis demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah Azzawajal für mich und euch um Vergebung.
والد زوجة أخينا إرتك إن مريض ويطلب له الدعاء فندعو الله عز وجل أن يشفيه الله شفاء عاجلا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 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 اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واقضي حوائجنا، وصلى اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.